das ist kein Selbstläufer. Also künstliche Intelligenz ist absolut wirkungsmächtig. Jeder, der damit schon mal irgendwie gearbeitet hat, weiß, was für tolle Sachen es kann. Und mit jedem Werkzeug entscheidet derjenige oder diejenige, die es in Händen hält, wie man damit umgeht. Also wir als Gesellschaft letztendlich.
Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI. Mit Diana Knodel und Judith Erlmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Ich freue mich sehr, dass wir heute Fabian Stefani von der Universität Oxford zu Gast haben. Wir kennen uns zwar noch nicht persönlich, wir haben dich, Fabian, tatsächlich auf LinkedIn entdeckt und zwar zu einem Thema rund um KI und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und da ich weiß, wie relevant diese Frage für ganz viele ist, also Chancen oder auch Herausforderungen rund um KI in Bezug auf Jobs und den Arbeitsmarkt, dachte ich mir, super, da müssen wir mal jemanden einladen und da kamst du uns super gelegen. Insofern herzlich willkommen, lieber Fabian. Und zu Beginn würde ich dich bitten, dass du dich uns und unseren Hörern einmal kurz vorstellst.
Danke, danke, danke Diana, danke Judith. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auch zu hören, dass LinkedIn funktioniert sozusagen als Portal, auf dem sich Leute vernetzen miteinander. Ich bin Juniorprofessor und Assistenzprofessor für künstliche Intelligenz und Arbeit an der Uni Oxford und leite hier am Oxford Internet Institut, das ist ein Department an der Uni Oxford, ein Forschungsteam, eine Forschungsgruppe, die heißt SkillScale. Und die beschäftigt sich damit zu schauen, wie sehr sich der Arbeitsmarkt verändert durch den Einfluss von Technologie und insbesondere natürlich durch den Einfluss von künstlicher Intelligenz. Das ist ein ganz heißes Thema, über das wir viel reden dieser Tage und wahrscheinlich heute auch viel reden werden.
Ja, genau. Darüber sind wir auf dich aufmerksam geworden. Und bevor wir auch über eine deiner Studien sprechen, wollte ich nochmal anders mit dir einsteigen. Und zwar glaube ich, dass viele Menschen heutzutage so ein ganz gespaltenes Verhältnis haben zu unserem heutigen Thema KI und Arbeitsmarkt. Die aktuelle Debatte dazu ist ja so ein bisschen von Angst und auch Hype geprägt, so würde ich es mal beschreiben. Und die einen hören so, boah, kein Bürojob ist in 2 Jahren mehr sicher. Die anderen lesen, KI automatisiert nur Teilaufgaben, es fallen keine ganzen Stellen weg. Du persönlich, wie stehst du denn zu diesem ganzen Thema? Also bist du eher so optimistisch oder wirst du auch ein bisschen nervös?
Also lass es mich mal so sagen, ich bin ein bisschen genervt von diesen Heiß-Kalt-Debatten, die es darum gibt. Also dass es nur so zwei Extreme gibt. Entweder wir sind alle übermorgen schon arbeitslos oder KI ist das tollste Tool aller Zeiten und wir werden alle produktiver und die Arbeit wird nur besser. Ich glaube, grundsätzlich versuche ich da realistisch drauf zu blicken, natürlich als Wissenschaftler. Also ich bin grundlegend als Mensch optimistisch, was viele Themen und auch dieses Thema anbelangt. Und versuche möglichst realistisch auf das Thema zu schauen, denn das ist kein Selbstläufer. Also künstliche Intelligenz ist absolut wirkungsmächtig. Jeder, der damit schon mal irgendwie gearbeitet hat, weiß, was für tolle Sachen es kann. Aber wir entscheiden es letztendlich als Gesellschaft, wie wir mit diesem Tool, es ist ein Werkzeug. Und mit jedem Werkzeug entscheidet derjenige oder diejenige, die es in Händen hält, wie man damit umgeht. Also wir als Gesellschaft letztendlich.
Ja, absolut. Das finde ich auch so wahnsinnig wichtig. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir jetzt hier in unserem Podcast, wo ja auch viele aus Schulen oder aus die mit Bildung zu tun haben, zuhören. Und das ist, finde ich, sage ich auch immer, wir haben oder ich hoffe zumindest, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen und mitzugestalten. Aber jetzt nochmal ganz konkret. Also KI, ne, zum Thema, was bedeutet es für den Arbeitsmarkt? Und gerade für Einstiegsjobs, ne, kriegt man viel mit. Man sieht diese Studien, die fallen weg, es verändert sich. Und es gibt Stimmen, die sagen, 50% der Einstiegsjobs verschwinden bis 2030. Wie siehst du das? Ist es Übertreibung oder vielleicht doch auch realistisch?
Also grundsätzlich, wenn es um so Vorhersagen geht, bin ich vorsichtig, denn die meisten Vorhersagen, fast alle Vorhersagen über die Zukunft, generell über die Zukunft, aber auch über die Zukunft der Arbeit, sind sehr schlecht gealtert. Also man hat auch schon vor 10, 15 Jahren diese Vorhersagen gemacht. Das gab es auch schon in vielen Wellen des technologischen Wandels vorher, als Roboter in Fabriken kamen, als der Computer eingeführt wurde, als das Internet aufkam und man kann in die Geschichte noch viel weiter zurückgehen. Das ist nie so geworden, wie man es vorhergesagt hat. Wenn man sich das mit den Einstiegsjobs anschaut, ist es ein bisschen kompliziert, meiner Meinung nach, weil es interessanterweise auch einen großen Anreiz gibt für Firmen, so ein bisschen damit anzugeben, wie viele Stellen sie wegstreichen oder wegfallen. Das hört sich nicht so ganz intuitiv an. Warum sollten Firmen das machen? Also warum sollten Firmen sagen, wir streichen jetzt Jobs? Das macht eigentlich niemand gerne. Manche Firmen allerdings, gerade Tech-Firmen, die selber künstliche Intelligenz entwickeln, also deren Produkt das sozusagen ist, das sie versuchen zu verkaufen, für die ist das in gewisser Weise natürlich so ein bisschen ein Marketingstrategie zu sagen, diese Werkzeug, dieses Tool ist so wirkungsmächtig, dass wir selbst unsere eigenen Leute entlassen müssen. Also etwas, worauf kein Unternehmen irgendwie stolz sein kann. Da steckt aber auch viel Marketing drin, wie gesagt. Also da steckt auch viel Bewerbung sozusagen für die Wirkungsmacht, für die Kraft dieser eigenen technologischen Entwicklungen drin. Und gleichzeitig gibt es aber, wenn man auf die wissenschaftlichen Befunde schaut, auch Gründe, warum man glauben kann, dass Einstiegsstellen wegfallen. Also es gibt bestimmte Überschneidungen mit den Tätigkeiten, die gerade Leute in Einstiegsjobs machen, mit dem, was KI sehr gut machen kann. Ich wäre aber vorsichtig, diesem Anreiz sozusagen, dieser Verlockung nachzugehen und dann die Leute zu streichen, weil langfristig kann das ganz schön in die Hose gehen, um mal salopp zu sprechen, für Unternehmen, wenn sie jetzt glauben, dass sie ihre ganzen Berufseinsteiger oder Praktikantinnen durch künstliche Intelligenz ersetzen können.
Und da will ich gleich nochmal einhaken, weil ich finde ja auch, also wir alle, die das ja noch anders erlebt haben, das ist ja unglaublich wichtig zu lernen. Ne? Und in Schule gibt es das Referendariat, im Bereich Recht gibt es das Referendariat. Da ist es Teil der Ausbildung sozusagen. Und in anderen Bereichen gibt es ja nicht, aber da ist völlig selbstverständlich, dass man im ersten Job erstmal ganz viel lernt und das auch, man muss lernen. Ne? Man kann ja nur Expertin, Experte werden, wenn man diese Chance bekommt. Und das kann ja nicht übersprungen werden. Wie stehst du dazu?
Ja, absolut. Du hast ein Stichwort gesagt, das entscheidend ist für diese ganze Diskussion. Und das ist Experte oder Expertin. Die Zukunft ist meiner Meinung nach, also wenn es nochmal darum geht, ob ich optimistisch in die Zukunft blicke, ich blicke für Expertinnen sehr optimistisch in die Zukunft. Vor allem solche, die in der Lage sind, ihre eigenen Schwächen zu erkennen und die dann outzusourcen und an KI abzugeben. Die Zukunft gehört den Expertinnen, die in der Lage sind, ihre, sage ich mal, weniger attraktiven oder repetitiven, so immer wieder wiederkehrende, einfach standardisierte Aufgaben an KI abzugeben, um mehr Zeit zu haben, mit ihrem Expertinnenwissen zu glänzen letztendlich. Das ist meiner Meinung nach etwas von meiner persönlichen Auffassung her, aber auch was wir in der Wissenschaft sehen, ist eine ganz klare Tendenz. Aber, das hast du auch gesagt, niemand ist sofort Expertin, sondern das wird man durch Lernen und auch durch Fehler machen, ganz klar. Das ist essentieller Teil des Lernens, ist auch Fehler zu machen und zu verstehen, was hat man falsch gemacht. Und das ist natürlich unter Umständen ökonomisch nicht attraktiv unbedingt für ein Unternehmen, Leute zu haben, die Fehler zu machen. Das kostet Geld. Aber langfristig gesehen ist das ein Investment. Also langfristig gesehen brauchen Unternehmen Expertinnen und am besten solche, die man selbst mit den eigenen Fällen, mit den eigenen Kunden, mit den eigenen Produkten vertraut gemacht hat. Und das sind nun mal die Junior-Leute, die man in einem Unternehmen großzieht. Und da genau liegt auch die Krux. Also da liegt, dieser falsche Anreiz, dass es kurzfristig vielleicht ökonomisch sinnvoll erscheint, die zu automatisieren, weil man damit Geld sparen kann, weil eben diese Fehler nicht so schnell gemacht werden. Aber langfristig in den nächsten 10, 15 Jahren man keine Experten hat, die das Business wirklich verstehen und das dann weiterführen können. Und das kann man genauso gut auch auf den schulischen Betrieb ausweiten. Also die Leute, die am Anfang lernen, Lehrkräfte zu werden, Lehrer zu werden, andere zu unterrichten, machen unter Umständen auch Fehler. Aber es ist Teil eines Prozesses, der dazu führt, dass man später Leute hat, die wirklich kompetent sind und wissen, was sie tun.
Ja, ich finde, bei der ganzen Diskussion geht es ja auch nicht nur um diese Einsteigerjobs, sondern es geht ja, du hast eben schon gesagt, wir schauen uns ja ein bisschen mehr so vielleicht Tätigkeiten auch an,
Ja.
die vielleicht auch besser ersetzt werden können oder so. Deswegen finde ich das spannend. Lass uns darüber nochmal sprechen. Also, welche Jobs sind denn so besonders exponiert, deiner Meinung nach? Du hast eben schon erwähnt, so sehr Routinetätigkeiten. Also, was sind diese Tätigkeiten, bei denen du so denkst, das sind Tätigkeiten, die verschwinden vermutlich oder können wir gut auslagern an die KI und welche sind die, die bleiben?
Ich würde uns einladen, versuchen, also Tätigkeiten ist das richtige Stichwort. Das hat die Wissenschaft, das hat das Feld, in dem ich arbeite, auch schon so vor so 10, 15 Jahren erkannt, dass es nicht um Berufe an sich geht, sondern dass auch in jedem Beruf natürlich Leute unterschiedliche Tätigkeiten, Fähigkeiten haben. Also wenn ich an den Beruf des Lehrers denke, dann gibt es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mit einer Mathelehrerin spreche oder mit einem Biologielehrer oder einem Sportlehrer oder verschiedenste Fächerkombinationen. Das ist ein und derselbe Beruf, aber natürlich ganz unterschiedliche Tätigkeiten mitunter. Manche davon sind sehr ähnlich, manche sind sehr anders. Ich würde sagen, wir sollten uns ein bisschen auf die Komplexität der Kombination dieser Kompetenzen anschauen, dieser Tätigkeiten. Denn was wir ganz klar sehen, ist, dass es ist schwer, Vorhersagen zu machen über einzelne Tätigkeiten. Es gibt so ein paar Tätigkeiten, bei denen ist das recht klar. Das sind vor allem die, bei denen KI sehr stark glänzen kann. Aber das wäre noch zu kurz gegriffen, zu sagen, nur weil jemand E-Mails schreiben muss oder Texte zusammenfasst oder übersetzt in eine andere Sprache, ist das gleichzeitig nicht unbedingt ein Beruf, der wegfällt, sondern es kommt ein bisschen darauf an, wie komplex dieses Bündel an Tätigkeiten ist, dass von den Leuten erwartet wird, durchzuführen oder mit dem sie täglich konfrontiert werden. Und hier würde ich sagen, je weniger komplex, je eher das an ein ganz einfaches Set an Tätigkeiten ist, umso höher ist das Risiko, dass dieser Job letztendlich oder diese Stelle auch automatisiert werden kann. Umso höher ist die Konkurrenz, die man durch künstliche Intelligenz erfährt. Und je komplizierter, je komplexer das ist, je mehr auch verschiedenste Arten von Tätigkeiten miteinander verwoben werden. Also sagen wir mal, technische Tätigkeiten, administrative Tätigkeiten, soziale Tätigkeiten, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es überhaupt ein Risiko gibt für diesen Beruf, für diese Stelle, dass sie durch künstliche Intelligenz irgendwann mal ersetzt werden kann.
Und kann man das vielleicht so zusammenfassen, also der Job oder der Beruf bleibt, aber sagen wir mal, je nachdem, du hast ja auch gerade gesagt, das ist sehr divers und unterschiedlich, 30 bis 70% der Tätigkeiten zum Beispiel verändern sich.
Ich würde mich jetzt auch ungern auf eine genaue Prozentzahl festlegen, weil auch die Vorhersagen sind nicht besonders gut gealtert in der Vergangenheit. Aber ein sehr großer Anteil der Tätigkeiten verändert sich. Das ist aber auch etwas, das rückt jetzt in den Vordergrund, vermeintlich durch künstliche Intelligenz. Das ist aber immer schon so gewesen. Also jegliche Art von Wandel, technologischer Wandel natürlich vor allem, aber auch gesellschaftlicher Wandel, institutioneller Wandel bringt eine Veränderung dieser Tätigkeiten. Also das kann auch sein, dass eine Bildungseinrichtung sagt, wir verändern unsere Lehrpläne, dann ändern sich auch die Tätigkeiten mitunter beispielsweise mit die Lehrkräfte absolvieren. Und eine Technologie tut das natürlich auch, aber ein großer Anteil der Tätigkeiten wird sich verändern, auch wenn das Label, so der Container des Berufs bestehen bleibt. Ja, das kann man schon so zusammenfassen.
Ich muss noch mal kurz nachfragen, weil du jetzt schon mehrfach so gesagt hast, ja, wir waren immer ganz schlecht in unseren
Ja.
Prognosen. Woran liegt das? Also
Auch ein bisschen ist das, glaube ich, Hybris, weil das natürlich Spaß macht und Aufmerksamkeit erzeugt, wenn man sagt, oh, wir können euch jetzt schon sagen, wer in 10 Jahren seinen Job los ist und wer nicht. In gewisser Weise ist die Zukunft, also das finden manche beunruhigend und manche auch beruhigend. Ich finde es ehrlich ganz gesagt ganz beruhigend. Die Zukunft ist nicht, man kann die Zukunft nicht wissen. Also es gibt gewisse Dinge, die kann man vorhersagen in der nahen Zukunft. Das hat aber viel damit zu tun, dass Dinge sich langsam und träge bewegen. In vielen Jobs kennt man das. Selbst wenn es irgendwie eine neue Technologie gibt, dann heißt das noch nicht, dass die sofort im Büro oder auch im Klassenzimmer sofort ankommt. Das heißt also, auf die kurze Frist kann man noch recht gut Vorhersagen machen. Aber diese grandiosen langfristigen Vorhersagen, die sind nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch nicht möglich. Man kann die Zukunft der Arbeitswelt in 10, 15, 20 Jahren noch nicht wissen. Und das ist einfach, das macht natürlich, es macht Spaß, das darüber zu spekulieren und es ist auch natürlich aufsehenerregend, aber wissenschaftlich ist das meiner Meinung nach am Ende nicht.
Ja, spannend. So, und jetzt hast du dich ja trotzdem, oder das ist ja dein Studienfeld sozusagen, dich mit dem Arbeitsmarkt auch zu beschäftigen und mit den Auswirkungen von KI oder AI in dem Bereich. Und wir haben dich ja konkret auch angeschrieben, weil es um eine Studie ging, wo du, ich glaube, 1700 Recruiter interviewt hast. Und erzähl uns doch mal kurz was über diese Studie. Was habt ihr da gemacht und was habt ihr herausgefunden?
Ja, gerne. Also das ist eine ganz neue Studie. Das heißt, sie muss der Transparenz halber sagen, die ist im Wissenschaftsbetrieb ist ja so, die wird dann in ein Journal eingereicht, die ist noch nicht publiziert, aber die wurde schon an verschiedensten Konferenzen vorgestellt und wir haben auch schon einiges an Feedback bekommen. Also ich bin als Autor, Mitautor dieser Studie, großen Dank an meine Co-Autoren auch, bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das, dass die Ergebnisse auch so bleiben, auch wenn das dann in einem Journal in ein paar Monaten veröffentlicht sein wird. Und wir wollten der Frage nachgehen, grundsätzlich ist es so, dass wir auf dem Arbeitsmarkt erkennen, dass mehr und mehr Firmen Leute brauchen, wir reden ja über Kompetenzwandel, die kompetent sind, mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Das heißt also, die in der Lage sind, künstliche Intelligenz zu entwickeln, aber auch anzuwenden, zu regulieren, in ihrem Berufsalltag einzubetten und dass es von diesen Leuten noch nicht so viele gibt auf dem Arbeitsmarkt. Also auf jeden Fall nicht so viele, wie es in der Industrie auf dem Arbeitsmarkt an Nachfrage momentan gibt. Und wie in jedem Markt, wenn die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot, wird das jeweilige Produkt oder der Service attraktiv. Die Preise gehen dafür nach oben, die Prämien gehen dafür nach oben. So ist es auch bei den Kompetenzen für künstliche Intelligenz. Das haben wir in vorherigen Studien schon recht gut sehen können. Aber wir wollten jetzt wissen, inwiefern es auch die tatsächlichen Chancen, einen Job zu bekommen, beeinflusst. Also kurzum gesagt, hat jemand mit KI-Kompetenzen höhere Chancen, einen Job zu bekommen, zum Jobinterview eingeladen zu werden, das haben wir ganz konkret getestet, als eine Person ohne diese KI-Kompetenzen. Und was wir gemacht haben, wir haben ganz konkret diese Frage an Recruiter, an Leute, die im Personalwesen arbeiten, in Großbritannien, in den USA und Deutschland geschickt und haben die vor ein virtuelles Experiment gestellt. Die hatten zwei Kandidatinnen, die hatten Lebensläufe, die wir designt haben, übrigens mit künstlicher Intelligenz designt haben, weil das recht viele waren, das waren über 22.000 Lebensläufe am Ende. Und die mussten jeweils immer eine Entscheidung treffen, laden wir Kandidat A oder Kandidat B zum Interview ein? Das haben wir für drei Jobs gemacht, Grafikdesign-Job, einen Office-Job, also jemand, der als Büroassistentin arbeitet und jemand, der Software baut, der Software-Engineer ist. Und wir haben diese Lebensläufe, die waren manchmal nahezu identisch. Also es waren zwei Frauen im gleichen Alter, mit gleichem Bildungshintergrund, in der gleichen Industrie gegeneinander angetreten. Und da sind die Chancen natürlich immer so 50-50. Also wenn alle Sachen, die für einen Beruf, für eine Bewerbung zählen, mehr oder weniger identisch sind, dann ist es so, als ob man eine Münze wirft. Das haben wir auch in einem Experiment gesehen. Da hatte mal Kandidatin A, mal Kandidatin B die Chance, eingeladen zu werden. Dann sind wir aber einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, wir verändern jetzt einen der beiden Lebensläufe ein bisschen und geben dieser Person KI-Kompetenzen. Die Person hat entweder selbst auf ihren Lebenslauf einfach geschrieben, ich kann mit künstlicher Intelligenz arbeiten, aber wir haben auch manchmal Zertifikate vergeben. Also die hat dann gesagt, ich habe ein Mikrozertifikat gemacht an der Uni Oxford zum Beispiel für einen Monat und gelernt, wie man künstliche Intelligenz im Büroalltag verwendet. Und da haben wir schon einen ganz klaren Unterschied gesehen, dass diese Kandidatin mit den Kompetenzen signifikant höhere Chancen hatten, zum Interview eingeladen zu werden. Über all diese Länder hinweg, über alle Berufsgruppen hinweg. Es gab da ein paar Unterschiede, da können wir auch gerne noch drüber reden, wenn ihr wollt. Aber grundsätzlich haben wir gesehen, dass die Chancen gestiegen sind für Personen, die KI-Kompetenzen haben. Also es gibt eine Prämie, wenn man so sagen will, die Wahrscheinlichkeit erhöht, tatsächlich einen Job zu bekommen oder zumindest zum Interview eingeladen zu werden.
Also ich fasse zusammen, KI-Skills bringen messbare Vorteile im Bewerbungsprozess, auch im Vergleich dann zu anderen Qualifikationen, die vielleicht besser dastehen oder so. Und was heißt das denn jetzt für unseren Arbeitsmarkt?
Das heißt ganz konkret aus dieser Studie heraus, dass es erstmal wichtig ist, sich diese KI-Kompetenzen anzueignen. Und dass es auch ein Ergebnis ist, das über verschiedenste Berufsgruppen valide ist. Also es hat nicht nur was mit Bürojobs zu tun, sondern mit kreativen Jobs zu tun oder Leuten, die im Coding arbeiten. Ich würde sagen, könnte man wahrscheinlich auf ganz viele Berufe anwenden. Das heißt aber auch, das haben wir ja auch getestet in der Studie, dass es gut ist, ein Zertifikat vielleicht dafür zu haben. Also wir haben ganz klar gesehen, dass es hilft, zusätzlich noch die Chancen erhöht, wenn Leute einen Beweis, ein Badge, also irgendein ein Signal noch zusätzlich aufweisen können, dass sie tatsächlich diese Kompetenzen nicht einfach nur zu Hause autodidaktisch gelernt haben. Das hilft auch schon, das sehen wir auch. Aber dass sie die beispielsweise zusammen mit einer Firma gemacht haben oder in einem Online-Seminar oder mit einer Uni in einem kurzen Kurs. Interessanterweise haben wir das vor allem gesehen bei Kandidatinnen, die einen Nachteil hatten. Also wir haben auch Paare von Bewerbungen so designt, dass es zum Beispiel jemanden gab, der hat geringere formale Bildung. Also jemand ohne einen Bachelorabschluss ist angetreten gegen jemanden mit einem Bachelorabschluss. Und die Person ohne den Uni-Abschluss hatte aber ein KI-Zertifikat, beispielsweise in Kooperation mit einer großen Tech-Firma oder mit einem Online-Portal. Und das hat die Unterschiede, die man sonst sieht, tatsächlich aufgehoben. Also die hatten ähnliche Chancen, letztendlich eingeladen zu werden. Das heißt, aus der Studie geht auch ganz klar hervor, es hilft auf jeden Fall, das zu zertifizieren. Und das ist natürlich ein recht praktischer Hinweis, weil wir reden hier nicht davon, einen Bachelor- oder Masterabschluss zu machen. Es geht hier wirklich um Kurse, die man an einem langen Wochenende oder in ein, zwei Wochen tatsächlich online absolvieren kann. Also die Einstiegsschwelle dazu ist relativ niedrig. Und das ist etwas, das ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil auf dem Arbeitsmarkt ist natürlich viel Tumult momentan. Also es gibt, die Leute hören irgendwie, ja, KI, das ist wichtig und das müsste ich jetzt irgendwie zeigen, dass ich das habe. Dann gibt es viele Leute, wie das oftmals so ist, wenn so ein neuer Trend aufkommt, die irgendwelche Versprechungen machen, die sie dann gar nicht halten können. Also so diese typische Goldgräberstimmung. Und da ist es wichtig, dass man glaubwürdige Signale aufweisen kann. Also dass man glaubwürdige Zertifikate unter Umständen auch hat für diese Kompetenzen.
Das finde ich super und es hat mich tatsächlich auch positiv überrascht oder positiv gestimmt, dass der Effekt gerade bei benachteiligten Gruppen noch stärker ist. Also um ganz konkret ein Beispiel, zum Beispiel eine 60-jährige Kandidatin mit einem KI-Zertifikat schlägt in manchen Fällen einen 32-Jährigen ohne. Ist das so? Und was signalisiert das zum Beispiel, also wenn man jetzt so ein KI-Kompetenz nachweisen kann, was signalisiert das bei einem älteren
Super zusammengefasst.
Bewerber,
das ist ziemlich genau ein Beispiel, Bewerberin, das ich jetzt auch nennen könnte. Also wenn man sich die Lebenslaufvergleiche anschaut, mit diesem Beispiel 60-jährige Bewerberin oder Ende der 50er tritt an gegen jemanden, der 20 Jahre jünger ist, dann sind die Chancen ungefähr so ein Drittel zu zwei Drittel. Also in zwei Drittel der Fälle würde die jüngere Kandidatin, der jüngere Kandidat gewählt und nur in einem Drittel die Person, die durch so eine Altersbenachteiligung, wie man sagt, auf dem Arbeitsmarkt hat. Und das wird mitunter nicht nur aufgehoben, sondern sogar überkompensiert durch beispielsweise jemanden, der ein Uni-Zertifikat hat, so ein Mikrozertifikat hat für künstliche Intelligenz. Das zeigt uns auf jeden Fall erstmal nochmal die Stärke dieser Zertifikate, denn das ist diese Kompensation ist vor allem sehr sichtbar bei diesen Zertifikaten, weil auf dem Arbeitsmarkt natürlich bei Unsicherheit ist es immer gut, einen wirkungsmächtigen Namen zu haben, von einer Uni beispielsweise oder von einer Firma oder Institution, der man vertrauen kann. Das zeigt aber auch, dass es noch enorme Chancen gibt, die gehoben werden können. Also beispielsweise Leute, die glauben, am Ende ihrer Karriere angelangt zu sein und vielleicht nicht mehr so viele Perspektiven zu haben, dass sie vielleicht auf dem Holzweg sind und tatsächlich noch viel machen könnten und sich attraktiver machen könnten auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie, sofern sie das möchten natürlich, den aktuellen Trend, diese aktuelle Nachfrage oder Übernachfrage nach KI-Kompetenzen nutzen und das ganz klar, das lernen und dann auch ganz klar ausweisen können.
Und das simuliert ja vielleicht auch oder zeigt ja eben auch bei einem älteren Bewerber jetzt, dass der gewisse Kompetenzen aber vielleicht auch noch hat. Ne? Ja. Also wenn man sich ja selber so auf den Weg macht. Also oft ist es ja so, man denkt immer, die Leute sind alt und werden behäbig und so. Und das ist ja gar nicht so. Nee. Ne? Sondern es gibt ja einfach so Kompetenzen, die man dann, wenn man sagt, man bleibt da am Puls der Zeit, man bildet sich weiter fort, auch gerade in diesem Bereich, hat das ja vielleicht auch so eine Signalwirkung hin zu sowas wie Anpassungsfähigkeit,
absolut,
Lernfähigkeit, sowas.
Es ist gut, dass du das sagst, weil wir haben genau das auch getestet, denn es gibt so in der ökonomischen Theorie gibt es natürlich zwei Gründe, warum wir das sehen, oder es gibt mindestens zwei Gründe, warum wir das beobachten könnten. Das eine ist, dass natürlich so ein Zertifikat, egal was das für ein Zertifikat ist, zeigt, dass diese Person willens ist, weiter zu lernen, am Ball zu bleiben, was zu machen, aktiv zu sein. Das ist an sich ein positives Signal auf dem Arbeitsmarkt, egal ob ich jetzt, sage ich mal, ein Zertifikat in Teammanagement mache oder ein Zertifikat in Pädagogik oder ein Zertifikat in künstlicher Intelligenz. Wir haben das aber auch getestet und haben tatsächlich auch dem anderen CV ein Zertifikat gegeben, das nichts mit KI zu tun hat, aber trotzdem eine Signalwirkung aussendet, hier bleibt jemand am Ball und lernt. Und wir sehen beides. Also wir sehen, dass das Zertifikat an sich als positives Signal für, hier ist jemand, diese Person ist bereit zu lernen, die macht was, eine positive Auswirkung hat auf die Chancen, eingeladen zu werden. Aber darüber hinaus KI-Kompetenzen oder zertifizierte KI-Kompetenzen nochmal eine zusätzliche Signalwirkung haben. Also die Message wäre hier sozusagen, am Ball bleiben und das auch zu signalisieren, lohnt sich in jedem Fall. Und wenn es dann auch noch um künstliche Intelligenz geht, umso mehr.
Sag mal, und in welchem Verhältnis stehen dazu denn jetzt so klassische Abschlüsse? Also irgendwie wirkt es so gerade, als würden diese klassischen Abschlüsse weniger wert sein, als wenn ich auf der anderen Seite diese vielen Zertifikate habe.
Ja, das ist natürlich schwierig jetzt, wenn du mit jemandem aus der Uni redest, der selber Leute ausbildet. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass Uni-Abschlüsse an Wert verloren haben. Ich finde, man muss, glaube ich, da ein, zwei Sachen richtig rücken. Zum einen ist es so, auf die Uni zu gehen und dort zu lernen, ist was anderes als ein Mikrozertifikat zu bekommen. Bei dem Mikrozertifikat geht es ganz klar um das Erlernen und Signalisieren einer bestimmten Kompetenz oder einer kleinen Gruppe von Kompetenzen. Alle Leute, die an der Uni studiert haben, würden mir wahrscheinlich zustimmen, dass es darum auch geht beim Uni-Abschluss, aber um viel mehr noch, also auch zu lernen, wie man lernt, Leute kennenzulernen, Netzwerke zu formen, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Das ist ein Lebensereignis, einen Abschluss an der Universität zu machen. Viel mehr als ein Mikrozertifikat, das man in 2 Wochen vielleicht online irgendwo abschließt. Gleichzeitig zeigt das aber auch, dass formale Bildung so ein bisschen vielleicht ins Hintertreffen geraten ist, weil der technologische Wandel sich natürlich sehr schnell ausbreitet und unsere Studien nicht unbedingt sagen, dass formale Abschlüsse keinen Wert mehr haben, aber es gibt halt eben noch nicht so viele Leute, die einen formalen Abschluss auf der Ebene von einem Bachelor- oder Masterabschluss haben in künstlicher Intelligenz. Und in der Ermangelung an diesem Angebot werden autodidaktisch erworbene Kompetenzen, aber auch so mikrozertifizierte Kompetenzen natürlich wichtiger, weil der Arbeitsmarkt braucht diese Talente offensichtlich und greift dann nach dem, was als nächstes da ist. Aber gäbe es Leute in einer größeren Menge Personen, die auch einen Bachelor- oder Masterabschluss haben, wäre das natürlich mindestens genauso interessant für Arbeitgeber.
Aber ich frage mich, ob jetzt dieser Bachelor-Masterabschluss im Bereich KI unbedingt so wichtig und wertvoll ist oder ob es nicht vielmehr darum geht, man braucht seinen Abschluss in seinem Fachgebiet und zusätzlich die KI-Kompetenzen, weil es ist ja wirklich eine KI betrifft uns ja alle in allen Bereichen.
Auch, das führt uns so ein bisschen in die Fragestellung, wo sollten welche Kompetenzen eigentlich am besten erworben werden? Und da bin ich auch der Meinung, dass spezielle KI-Kompetenzen, also in Anwendungsfeldern, wie benutze ich KI im Graphic Design, wie benutze ich KI in einem Bürojob, in einem Softwareentwicklungsjob, dass die Uni nicht unbedingt der richtige Ort ist, das zu unterrichten. Also ich finde, Schulen und Unis, meiner Auffassung nach, sollten auf jeden Fall die Grundlagenkenntnisse darin vermitteln und natürlich die Uni-Abschlüsse, auch die Fachkenntnisse in einem bestimmten Fach, ob das jetzt Biologie, Mathematik ist oder eine Sprache, und die tatsächlichen Anwendungsfälle, die Kompetenzen, die sich um Anwendungen dieser Technologie drehen, da bin ich der Meinung, ist meiner Meinung nach ist die Firma der bessere Ort. Das ist der direkte Arbeitsmarkt der bessere Ort, um diese Kompetenzen zu erlernen. Oder halt auch eben solche Zusatzzertifikate zum Beispiel.
Das heißt, jetzt bezogen auf die Bildung ist dann quasi wirklich auch die Schule der gute Ort, also jetzt für Lehrkräfte, um die Kompetenzen zu erlernen. Es gehört sicherlich auch, da gibt es ja auch wahnsinnig viel Diskussion zu, schon ins Lehramtsstudium, das ist klar. Aber wo würdest du das jetzt gerade im Bildungsbereich ansetzen oder welche Ideen hast du, um das Thema jetzt in die Schulen zu bringen?
Ich glaube, da muss man natürlich nochmal unterscheiden, inwiefern Lehrkräfte künstliche Intelligenz benutzen für die eigene Arbeit, also was weiß ich, um Lehrpläne zu strukturieren oder um didaktische Methoden zu entwickeln. Da kenne ich mich inhaltlich jetzt zu wenig aus, um tatsächlich darüber was sagen zu können, aber das bin ich der Meinung, sollte sicherlich Teil des Lehramtsstudiums sein, der Vorbereitung auf den Beruf. Und Für Schüler ist es tatsächlich so, ich finde halt, ich bin immer großer Fan davon, das möglichst anwendungsbezogen zu machen. Also es gibt so ein paar Kompetenzen, die sind grundlegend, die kann man auch ohne direkten Kontext vielleicht vermitteln. Aber auch da wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich hätte jetzt sowas gesagt wie Datenethik, also Kompetenz darum, woher kommen die Daten für künstliche Intelligenz? Das ist ein ganz großes Thema, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz. Die ist nur so gut wie die Daten, die da reinfließen, und macht Fehler, meistens basierend darauf, dass es gewisse Fehler oder gewisse falsche Repräsentationen der Gesellschaft zum Beispiel in den Daten gibt. Das ist etwas, das ist eine grundlegende Kompetenz, die man in einem Seminar für Datenethik beispielsweise lernen kann. Bei allen anderen Fällen würde ich es immer möglichst anwendungsbezogen machen. Also wie benutze ich künstliche Intelligenz in der Naturwissenschaft, fällt dann halt in den Chemie-, Physik- und Biologieunterricht. Und wie nutze ich künstliche Intelligenz als Recherchewerkzeug in der beim Essay, bei Sprachen, fällt dann natürlich irgendwie beispielsweise in den Deutschunterricht. Also das würde ich, glaube ich, schon, wenn es dann speziell wird, auch den einzelnen Fachbereichen zuordnen.
Aber ich finde, das, was du sagst, ist ja genau das, was wohinter wir wahrscheinlich auch einfach stehen würden, Liane, dass wir immer sagen würden, KI-Kompetenz ist ein Standard. Also, und wir müssen gerade auch, was Fabian einfach beschrieben hat, dieses kritische Denken ist einfach ein Thema und kontinuierliches Lernen, ne? Also dieses Lifelong Learning und so weiter, dass das auch so die Kompetenzen sind, die einfach ein bisschen mehr in der Schule, ja, einfach auch thematisiert werden müssen.
Ja, also wir sehen leider, dass es halt auch in der Vergangenheit bei anderen Technologien ähnlich geworden ist. Man hat dann oftmals, so erinnere ich mich zumindest noch an meinen eigenen Schulunterricht, den Computer, der dann natürlich immer mehr und mehr zum Hilfsmittel wurde, oder das Internet, in IT-AGs sozusagen mehr oder weniger outgesourced. Dabei ist das in gewisser Weise natürlich Quatsch, weil es nahezu, ich kann mir kein Fach, also außer vielleicht Sport, aber auch da will ich jetzt vorsichtig vorstellen, wo das nicht hilfreich ist, also wo das kein sinnvolles Werkzeug ist. Und dementsprechend sollte das auch in jedem Fachbereich angesiedelt sein. Aber die ganz grundlegenden Fragestellungen, da könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man auch ein eigenes Fach vielleicht ins Leben ruft. Aber ich würde nicht dafür plädieren, ein Fach KI zu kreieren, in das dann alles reingeworfen wird, beispielsweise.
Ja, ich würde noch mal gerne zwei Fragen zu deiner Studie stellen. Und zwar einmal noch dieses ganze Thema Gender Gap oder so. Also habt ihr auch irgendwelche Unterschiede diesbezüglich festgestellt in eurer Studie?
Zwei Sachen dazu. Wir haben in der Studie zuerst vermutet, dass es, wir haben uns ja benachteiligte Gruppen angeschaut, also Leute, die mit geringerer formaler Bildung antreten, ältere Bewerberinnen, und wir hatten zuerst überlegt, ob es auch von Nachteil sein könnte, beispielsweise für so einen Fall wie Software Engineering, einen Job wie Software Engineering, als Frau anzutreten, einfach weil die Frauen in dem Beruf statistisch gesehen unterrepräsentiert sind. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Recruiter, dass die Personaler Frauen, wenn sie sich dann bewerben, eher sogar bevorzugen. Also dass bei gleichen Kompetenzen, gleichem Hintergrund eher die weibliche Bewerberin eine höhere Chance hat, eingeladen zu werden als der männliche Bewerber. Was wir darauf zurückführen, ist, dass das in der Realität leider nicht so oft der Fall ist. Und wenn das dann mal auftritt, dass die Leute eigentlich ganz heiß darauf sind, endlich auch mal Frauen in diesem Job zu sehen. Und da haben KI-Kompetenzen auch keinen großen Unterschied gemacht. Aber wir haben eine andere Studie gemacht jüngst, die ist auch noch nicht veröffentlicht, aber auf bestem Wege dorthin, wo wir uns angeschaut haben, wer benutzt denn eigentlich überhaupt künstliche Intelligenz? Das ist so ein bisschen der erste Schritt zu Kompetenzbildung, diese Technologie überhaupt zu benutzen. Und da gibt es immer noch einen relativ starken Gender Gap. Also da gibt es immer noch einen relativ starken Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und in unserer Studie finden wir, dass das vor allem gar nicht so viel mit digitalen Kompetenzen oder digitalen Vorwissen zu tun hat, sondern dass dieser Gap besonders groß wird, wenn man Leute nach ihrer Risikoeinschätzung fragt. Also wie sehr sie sich beispielsweise Sorgen machen, dass diese Technologie negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz da viel Energie verbraucht wird, diese Modelle zu trainieren. Also sie haben keine sehr gute CO2-Bilanz sozusagen. Und dass Frauen deutlich mehr Sorge haben über die negativen Effekte dieser Technologie auf die Umwelt, auf den Arbeitsmarkt, auf psychische Aspekte auf mentale Gesundheit als Männer und deshalb diese Technologie weniger benutzen. Und das ist natürlich interessant auf der einen Seite, aber auch in gewisser Weise natürlich auch besorgniserregend, weil ja, Frauen haben natürlich auch recht mit dieser Einschätzung. Also es ist jetzt nicht so, dass die schief liegen, falsch liegen damit, sondern das sind berechtigte Sorgen. Männer machen sich da vielleicht weniger Sorgen oder es wirkt sich weniger auf deren Verhalten aus. Aber das ist natürlich ein Thema, das wir auf jeden Fall adressieren müssen, weil diese Technologie diese negativen Implikationen haben kann.
Ist ganz spannend, weil gerade im Bildungsbereich gibt es ja deutlich mehr, ich glaube, Judith wollte das Gleiche sagen, gibt es ja deutlich mehr Frauen als Männer und also gerade im Elementarbereich, aber dann auch später. Was könnte man da tun, um das, also gleichzeitig, man muss natürlich diese Risiken kennen und auch berücksichtigen und auch diese den Einfluss auf die Umwelt, aber trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eine Offenheit haben gegenüber dieser neuen Technologie.
Da legst du den Finger in die Wunde. Ich habe neulich in einem Gespräch gehört mit einem großen Tech-Konzern, die haben auch eine Studie vorgestellt. Da haben sie auch mit Lehrkräften in Großbritannien zusammengearbeitet und haben gesagt, dass sie oft, überproportional oft, von weiblichen Lehrkräften gehört haben, dass das ja schummelnd sei, die künstliche Intelligenz zu benutzen, auch in der Vorbereitung eigener Unterlagen und so. Was einfach schon mal ein interessantes Merkmal ist, dass das so gesehen wurde. Ich glaube, zweierlei. Also man sollte erstmal diese Sorgen ernst nehmen, denn die sind berechtigt. Künstliche Intelligenz hat potenzielle negative Auswirkungen auf mentale Gesundheit, auf den Arbeitsmarkt, auf die Umwelt. Es gibt leider Fälle, wo wir davon gehört haben, dass künstliche Intelligenz, also dass Leute sogar Suizid begangen haben, weil sie mit Chatbots in bestimmten Weisen kommuniziert haben. Wir wissen, dass diese Datenzentren extrem viel CO2-Ausstoß produzieren. Das sollte man insofern ernst nehmen, dass man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, Produkte zu entwickeln, bei denen das anders ist und die dann halt auch eben für, wir reden jetzt über Frauen, weibliche Konsumenten vielleicht attraktiver sind. Da bin ich aber relativ zuversichtlich, dass je weiter sich das entwickelt wird, das auch passieren wird. Also, dass sich dieser Markt diversifizieren wird und dass es auch vielleicht eine grüne KI geben wird oder eine besonders KI, die besonders darauf achtet, dass man halt eben keine mentalen Schäden hat, wenn man mit ihr zusammenarbeitet oder Depressionen entwickelt oder ähnliche schlimme Sachen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch der Meinung, dass man vielleicht ganz früh anfangen sollte, klarzumachen, auch dann schon, wenn es jetzt wieder in die Ausbildung von Lehrkräften geht, dass das kein Schummeln ist, sondern dass das ein Werkzeug ist, über das wir in 5 Jahren vielleicht genauso denken würden wie über den Computer auch. Also wir erinnern uns vielleicht an die Zeit, da gab es auch Leute, die haben gesagt, ja, das ist nichts für mich. Der Computer damals, das gibt sicherlich auch Leute, die das heute sagen. Und wenn man jetzt zurückblickt, ist es natürlich verrückt zu denken, dass es Leute gab, die mal gesagt haben, der Computer ist nichts für mich. Also wer sagt das heute noch? Das heißt nicht, dass wir einfach vollkommen gedankenlos in diese Technologie, in diesen Wandel reinspazieren sollten, aber uns einfach klar machen, dass das etwas ist, was wahrscheinlich in wenigen Jahren nicht mehr wegzudenken ist.
Aber vielleicht kurz noch dazu eine Wahrnehmung. Ich bin jetzt schon sehr lange in dem Bildungsbereich unterwegs, also gerade auch als Gründerin in diesem EdTech-Bereich. Und ich habe das Gefühl, dass es dieses Mal was anderes ist als bei der Digitalisierung allgemein. Also mit Digitalisierung allgemein meine ich, dass dann eben die Geräte in die Schulen kamen, die Smartboards, die iPads und so weiter. Und jetzt nehme ich eine größere Offenheit war seitens der Lehrkräfte, der Schulen, aber auch der Bildungsentscheider in den Ministerien. Also zumindest in Deutschland, wo ich ja viel unterwegs bin. Kannst du das, nimmst du das ähnlich
das
wahr oder siehst du das
weil,
anders?
Das freut mich so zu hören, auf jeden Fall. Eine Erklärung wäre für mich dafür, dass natürlich diese Technologien aufeinander aufbauen. Also wer schon digital affin ist und mit dem Computer und digitalen Technologien arbeitet, für den ist natürlich der Schritt, dann ein Chatbot zu benutzen, vielleicht geringer als noch vor 15 Jahren, wenn jemand analog arbeitet und auf einmal jetzt digital arbeiten muss. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist diese Beobachtung eigentlich recht konträr zu dem, was ich bisher gesehen habe. Denn bisher ist es so, dass wir reden viel über künstliche Intelligenz und die Anwendung. Wir haben jetzt schon ganz viele spezielle Fälle hier besprochen. Ein Großteil der Bevölkerung also der Weltbevölkerung erstmal ein Großteil überhaupt keinen Zugang dazu hat, weil es immer nur die Hälfte, wir dürfen nicht vergessen, die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen stabilen Internetzugang. Das ist erstmal, muss man vielleicht auch in so fortschrittlichen Ländern, industrialisierten Ländern einfach mal noch mal drüber nachdenken. Und selbst in industrialisierten Ländern wie Deutschland beispielsweise, ist es so, dass meiner Erinnerung nach der Großteil, 60% der Bevölkerung, künstliche Intelligenz überhaupt gar nicht benutzt, also noch nicht mal ausprobiert. Und das ist natürlich, da kam mir noch einen langen Weg vor uns, weil letztendlich nochmal, bei aller Vorsicht darüber, dass man diese Technologie nicht gedankenlos einfach so benutzen sollte, gibt es, ich kann mir keine einzige Person vorstellen, der künstliche Intelligenz nicht in gewissen Aspekten das Leben einfacher machen kann. Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, über den wir jetzt viel gesprochen haben, sondern auch im Privatleben. Vorbereitung der Steuererklärung oder wenn man irgendwas in ein Dokument, ein juristisches Dokument mal formulieren muss. Nochmal, alles mit Vorsicht zu genießen und man sollte keine juristischen Empfehlungen und auch gesundheitlichen Empfehlungen einfach so von ChatGPT annehmen. Aber ich will nur sagen, da gibt es enormes Potenzial, das noch geborgen werden kann.
Ja, ich muss unbedingt noch meine zweite Frage loswerden zu deiner Studie. Und zwar habt ihr euch ja mit verschiedenen Berufsgruppen beschäftigt und unter anderem eben auch mit diesen Grafikdesignern. Und das ist ja ein kreativer Job.
Auf jeden Fall.
Habt ihr da Unterschiede entdeckt zu den anderen Jobs?
Man muss nochmal feststellen, für den Aufbau der Studie, die Recruiter sind keine Grafikdesign- oder Software-Development-Recruiter gewesen. Das sind Personaler gewesen, die generell Personal, also manche von denen sind ein bisschen spezialisierter, andere weniger spezialisiert, aber die treffen generell Personalentscheidungen über alle Berufsgruppen hinweg. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die positiven Effekte, die ich am Anfang beschrieben habe, geringer ausfallen für die Grafikdesign-Rollen. Und wir haben auch nachher die Recruiter befragt, wie sie ihre Entscheidung getroffen haben. Und da sehen wir grundsätzlich, dass die Größe dieser positiven Effekte, das Ausmaß dieser positiven Effekte, dieser Prämie, dieser Einstellungsprämie von KI-Kompetenzen sehr stark auch damit korreliert zu tun hat, welche Einstellung die Recruiter selbst zu künstlicher Intelligenz haben und zu den Stellen, für die sie diese Leute recruiten sollten. Und da gibt es das auffallende Merkmal, dass viele von denen sich im kreativen Bereich eher skeptisch geäußert haben, also einige, nicht alle, es gibt immer noch positive Effekte im Durchschnitt, aber die haben so Sachen gesagt wie, ja, sie glauben nicht unbedingt, dass künstliche Intelligenz in der Kreativarbeit viel verloren hat. Das war so eine extreme Position, die jemand dann gesagt hat. Oder dass Leute sich Gedanken machen um Fragen wie das Copyright. Das ist natürlich eine große Frage. Also wenn jemand jetzt ein Logo designt für eine Firma, dann gibt es da viel mehr Copyright-Probleme potenziell, als wenn jemand eine E-Mail schreibt in einem Bürokontext zum Beispiel. Und das wurde schon kritisch gesehen und hat auch dazu geführt, dass die Effekte für diese kreativen Jobs geringer ausgefallen sind. Also da gibt es schon Unterschiede, ja.
Das finde ich total spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme immer im Dialog mit meiner KI auf die super kreativsten.
Das hat auch viel damit zu tun, wie man sie benutzt. Also nochmal, die einfache Weisung oder den einfachen Slogan, den ich mir da ausgemacht habe, ist, die Leute, die es am wenigsten brauchen, die profitieren von KI am meisten. Also die Leute, die kompetent sind, die Aufgaben, die vor ihnen liegen, auch ohne KI zu erledigen, als Expertin beispielsweise, wenn die KI benutzen, dann haben sie das Potenzial, tatsächlich richtig gut zu sein und noch effektiver zu sein. Und umgekehrt, die Leute, die es am ehesten bräuchten sozusagen, die sollten vielleicht am Anfang eher mal die Finger davon lassen oder das zumindest nicht zu kopflos benutzen, weil KI macht Fehler nach wie vor und die kreativsten Ideen kommen immer noch aus den Köpfen von Menschen, die in der Lage sind, diese Tools, diese Werkzeuge möglichst effektiv zu benutzen.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Noch nicht ganz, aber wir nähern uns dem Ende. Das fand ich gerade sehr gut zusammengefasst. Ich fand es super spannend und deine Arbeit ist, glaube ich, sehr wichtig und wertvoll. Und vielleicht ganz kurz, warst du schon vorher in dem Bereich oder bist du, nachdem es jetzt so mit ChatGPT quasi so richtig losging, in den Bereich gegangen?
Wir haben auch einige Arbeiten schon zur KI geschrieben, da hat sie niemand so richtig KI genannt, also da ging es so viel um Machine Learning und Automatisierung mit Algorithmen. habe vorher einiges gearbeitet zu so Online-Märkten, also Leute, die auf Freelance-Plattformen ihre Arbeit verkaufen. Aber grundsätzlich ist es eine, wir sind ein bisschen aufgesprungen natürlich auf die Welle, aber wir waren auch vorher schon an dem Thema dran, ja.
Ja, aber auch dieses Thema Freelancer ist bestimmt auch ein großes Thema. Das Fass will ich jetzt aber nicht mehr aufmachen, weil wir müssen uns dem Ende nähern. Ich versuche mal ganz kurz in 3 Punkten zusammenzufassen und du kannst dann eine Aussage auswählen, die dir am wichtigsten erscheint. Also zum ersten oder eins, KI ersetzt vor allem Aufgaben, nicht Jobs. 2, KI-Skills sind ein massiver Wettbewerbsvorteil. Oder 3, Weiterbildung wird zur neuen Grundvoraussetzung.
Ich würde 3 wählen, weil das Statement wird am besten altern. Auch wenn wir in 5 Jahren oder 10 Jahren vielleicht über Quantencomputer reden und nicht mehr über KI, weil wir werden auch irgendwann nicht mehr über KI reden, weil es ein alter Hut ist. Aber die letzte Aussage wird auch, hoffe ich zumindest, ich bin ja vorsichtig mit Vorhersagen, wie ich schon gesagt habe, aber wird hoffentlich am besten altern, ja.
Super. Fabian, vielen Dank, dass du bei Kreide KI Klartext mit dabei warst. Wir verlinken deine Studie natürlich in den Shownotes und freuen uns sehr auf weitere Studien von dir. Und nochmals
vielen Dank
und tschüss.
Vielen Dank, Fabian. Und zum Ende darf ich es nochmal spoilern. Das hast du uns im Vorgespräch
so ist es.
Gesagt. Du bist
Liebe
Sohn
Grüße
von 2 Lehrern.
An die ganze Lehrerfamilie da draußen.
Die wird sich
sehr
freuen.
Schön. Ja, und die ganzen Lehrer, die uns zuhören, sicherlich auch. Danke. Super, vielen Dank, Fabian.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.